Radio Prag, Nachrichten.
Österreich will gegen die atomaren Ausbaupläne in Tschechien vorgehen. 64 tschechische Städte beteiligen sich an der Europäischen Mobilitätswoche. Und Fußball, die Wahl eines neuen tschechischen Verbandschefs, ist gescheitert. Österreich will alle politischen und rechtlichen Mittel ausschöpfen, um gegen die atomaren Ausbaupläne der Tschechischen Republik vorzugehen. Dies hat am Freitag der österreichische Vizekanzler und Außenminister Michael Spindelegger mitgeteilt, in Reaktion auf den tschechischen Entwurf der Energiestrategie, der am Donnerstag veröffentlicht worden war. Ein Umdenken der Energiegewinnung müsse im europäischen Einklang stattfinden, äußerte Spindelegger. Sein Kollege im Umweltressort, Nikolaus Berlakovic, warf Tschechien vor, nach dem Unfall in Fukushima nichts dazugelernt zu haben. Auch oberösterreichische Landespolitiker forderten ein scharfes Vorgehen gegen tschechische Atompläne. Tschechien betreibt derzeit die beiden Atomkraftwerke Dukovany und Temelin mit insgesamt 4 Reaktorblöcken. Nach Fukushima hatte die Regierung in Prag gesagt, sie wolle an den Plänen zum Ausbau Temelins um 2 weitere Reaktorblöcke festhalten. Die Parlamentspräsidenten der 4 Visegrad-Staaten haben dazu aufgerufen, die Integration der Länder des westlichen Balkans in die EU trotz der Schuldenkrise weiter voranzutreiben. Die Aufnahme dieser Länder in die EU sei eine Voraussetzung für den Frieden in der Region, sagte der Vorsitzende des tschechischen Senats, Milan Štěch, nach einer Zusammenkunft mit Kollegen aus Polen, der Slowakei und Ungarn in Prag. Vor allem für Ungarn ist die Lage im Westbalkan eine grundsätzliche Frage. Die europäische Integration sei nicht abgeschlossen, solange es auf der Karte Europas noch weiße Flecken gebe, sagte der Vorsitzende des ungarischen Nationalrats, László Kövér. Insgesamt 64 tschechische Städte beteiligen sich an der Europäischen Mobilitätswoche, die am Freitag gestartet wurde. Das Thema des 10. Jahrgangs der Mobilitätswoche lautet alternative Mobilität. Dabei soll für ressourcenschonende Alternativen zum Privatauto geworben werden. In Prag ist im Rahmen der Themenwoche unter anderem am Samstag der Wenzelsplatz für den Autoverkehr gesperrt. Zudem finden mehrere Feste in den Stadtteilen statt. Im südmährischen Brünn wird am Samstag in der Innenstadt ein Unterhaltungsprogramm geboten, mit unter anderem einer Fahrt auf Inlineskates. Im ostböhmischen Pardubice findet wiederum am Donnerstag kommender Woche zum Abschluss der Mobilitätswoche ein großes öffentliches Picknick auf der Haupteinkaufsstraße Třídamíru statt. In Tschechien hat die Weinlese begonnen. Die Winzer würden einer guten Ernte mit Qualitätstropfen entgegenschauen, sagte der Generalsekretär des Tschechischen Winzerbundes Martin Pucek am Freitag bei einer Pressekonferenz zum Auftakt der Lese. Seit August sei das Wetter fast durchgehend warm gewesen, was den Zuckergehalt steigen ließe, erläuterte Pucek. Die hohe Qualität der diesjährigen Ernte bestätigte auch der Winzer Pavel Weitschner, Leiter von Znovin Znojmo, einer der größten tschechischen Winzergenossenschaften. Der Jahrgang werde außergewöhnlich, sagte Weitschner. Zum Sport. Der tschechische Fußball hat auch 2,5 Monate nach dem überraschenden Rücktritt von Ivan Hašek keinen neuen Chef. Eine außerordentliche Vollversammlung des tschechischen Fußballverbandes zur Wahl eines Vorsitzenden scheiterte am Freitag bereits an der Erstellung einer Sitzungsordnung. Nun werde nach einem neuen Termin für die Vollversammlung gesucht, berichtete die Presseagentur CDK. Für den Posten beworben haben sich bisher 3 Kandidaten. Größte Chancen eingeräumt werden dem stellvertretenden Verbandschef Jindřich Reichl und dem Manager des Fußballvereins in Jablonec Miroslav Pelta. Beide Funktionäre gelten als Wunschkandidaten zweier Lager, die sich im Kampf um Macht und Einfluss im tschechischen Fußball gegenüberstehen. Und abschließender Blick auf das Wetter. Am Samstag ist es in Tschechien heiter bis bewölkt. Vereinzelt sind am Nachmittag Schauer oder Gewitter möglich. In Westböhmen liegt die Wahrscheinlichkeit von Niederschlägen etwas höher. Es ist noch einmal warm bei Tageshöchsttemperaturen zwischen 21 und 25 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Till Janzer.
Hallo auf den Wellen des tschechischen Rundfunks. Nach den aktuellen Meldungen darf ich Sie nun wieder zu einer neuen Sendung von Radio Prag einladen. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Lothar Martin. In unserer heutigen Sendung möchten wir Sie auf eine der größten Burgen Böhmens im Mittelalter einladen, beziehungsweise zu den Gebäudeteilen, die noch von ihr übrig sind. Alles weiter dazu erfahren Sie in unserer Sendereihe Reiseland. Zuvor hören Sie eine weitere Lektion unseres Tschechisch-Sprachkurses. Zum Beginn der Sendung aber senden wir erneut das Tagesecho und zwar mit diesen Themen. Tschechiens mächtigster Manager zieht sich zurück. Martin Roman ist als Generaldirektor und Vorstandschef des Energiekonzerns ČEZ zurückgetreten. Wirklich nur aus eigenem Antrieb oder doch auf Druck von oben? Eine Antwort auf diese Frage versuchen wir in unserem ersten Beitrag zu geben. Und die neue Eishockey-Saison beginnt. Die Tragödie von Jaroslawl hat auch tiefe Schatten auf die tschechische Eishockey-Extraliga geworfen. Wegen der Begräbnisse der drei tödlich verunglückten Nationalspieler wurde ihr Saisonstart um 2 Tage verschoben. Dennoch erwarten alle Experten und Fans wieder eine sehr spannende Saison. Weshalb dazu mehr in unserem zweiten Beitrag. Das und anderes mehr hören Sie jetzt gleich im Tagesecho. Viel Spaß beim Zuhören. Ein wirtschaftliches Erdbeben erschütterte am Mittwoch die Tschechische Republik. Martin Roman, der 42-jährige Generaldirektor des größten und erfolgreichsten Energielieferanten des Landes ČEZ, trat unerwartet zurück. Roman hatte den Konzern 7 Jahre geleitet. Analysten und Kommentatoren rätseln, warum er gerade jetzt das Handtuch geworfen hat. Marco Zimmermann mit den Einzelheiten.
Warum der Rücktritt eines Managers die ganze Tschechische Republik interessiert? ČEZ ist eine der erfolgreichsten Firmen des Landes. Sie ist 400 Milliarden Kronen, etwa 16 Milliarden Euro schwer und gehört zu 70% dem Staat. Ein Großteil der Gewinne fließt direkt in den Staatshaushalt und die Politik redet bei ČEZ immer mit. Regierungssprecher Jan Ossuch erklärte, er könne nur bestätigen, dass Martin Roman aus persönlichen Gründen zurückgetreten sei. Martin Roman sagte am Freitag der Tageszeitung Hospodářské noviny in einem Interview, er habe den Premierminister und den Aufsichtsrat bereits vor mehreren Monaten von seinem geplanten Rücktritt informiert. Premier Peter Nečas bestätigte dies. Es bleibt bei dem, was ich auch vorher gesagt habe, nämlich, dass es zu einem Wechsel kommt. Herr Roman sollte im Februar den Vorstand von ČEZ verlassen und ich hatte auch nicht erwartet, dass er nach Februar nächsten Jahres weitermachen würde. Allerdings scheint er erst im Februar 2012 mit dem Rücktritt gerechnet zu haben. Spekulationen mehrten sich, Roman wurde vom Premier zum Rücktritt gedrängt, weil der Energiekonzern im ersten Halbjahr 2011 im Vergleich zum Vorjahr um 40% weniger Gewinn erzielt hatte. Roman verneinte dies mit dem Hinweis, dass der Einbruch ausschließlich auf unerwartete Ausgaben im zweiten Viertel dieses Jahres zurückzuführen sei. Für ihn sei es ein logischer Schritt gewesen, nach 7 Jahren an der Konzernspitze nun abzutreten und in den Aufsichtsrat zu wechseln. Im Durchschnitt blieben Manager in einer Position wie der seinen etwa 6 Jahre. Bohumil Trampota, Analytiker bei der J&T Bank, schätzt Romans Tätigkeit bei ČEZ dann auch sehr erfolgreich ein. Martin Roman gehörte zu den Menschen, die ČEZ durch eine schwierige Zeit der Restrukturalisierung geführt haben. Er ist ein Mann mit einem reichen Schatz an Erfahrungen, der ČEZ an einen Platz in der Sonne des Energiesektors geführt hat. Dorthin, wo ČEZ jetzt steht. Seine Fähigkeiten als Manager scheinen also nicht der Grund für den Rückzug gewesen zu sein. Sein Nachfolger im Amt, Daniel Beneš, ist seit 4 Jahren als Exekutivdirektor bei ČEZ tätig. Der scheidende Generaldirektor Roman erklärte dann auch gegenüber der Tageszeitung Hospodářské noviny, dass es klar gewesen sei, dass er ihm einmal auf den Posten des Generaldirektors folgen werde. Der Analytiker Trampota sieht in dieser Entscheidung auch keine Gefahr für die weitere Entwicklung des Konzerns. Beneš arbeitet schon lange Zeit bei ČEZ. Er ist bereits seit dem Jahr 2007 Exekutivdirektor des Konzerns. Das bedeutet, dass er praktisch das Tagesgeschäft der gesamten Gesellschaft leitet. Ich erwarte von ihm keinen grundlegenden Wechsel der Strategie oder des Führungsstils. Ich denke, dass ČEZ auf der Linie weitermachen wird, die sie bereits jetzt verfolgt. Martin Roman zeigt sich dann auch im Interview mit Hospodářské noviny zufrieden mit dem, was er erreicht hat. Seiner Meinung nach sei der Konzern stabil und stehe besser da als die Rivalen E.ON und RWE. Ein idealer Zeitpunkt, um abzutreten.
Ein Beitrag von Marco Zimmermann zum Rücktritt von Martin Roman als Chef des Energiekonzerns ČEZ. Der Rücktritt des einen ist zugleich auch der Beginn für einen anderen. Und damit wären wir auch schon bei unserem nächsten Thema. Denn den Beginn einer neuen Saison in der Tippsport-Extraliga fiebern die Sportfans in Tschechien immer mit großer Vorfreude entgegen. aus gutem Grund, denn die Punktspiele der 14 Teams in der höchsten Eishockeyspielklasse versprechen stets hervorragenden Sport und gute Unterhaltung, zumal die Liga sehr ausgeglichen ist. Vor dem Beginn der neuen Spielzeit allerdings ist die Stimmung sehr gedrückt. Zu den 44 Opfern der Flugzeugkatastrophe bei Jaroslawl gehören nämlich auch 3 tschechische Eishockey-Nationalspieler, die man in diesen Tagen beerdigt hat. Um von dieser Tragödie etwas Abstand zu gewinnen, hat man den Saisonstart der Liga von Freitag auf Sonntag verschoben. Überall, wo man sich umhörte und umschaute, in den Eishockey-Hochburgen des Landes, nirgends war und ist den Spielern, Trainern und Fans der Top-Mannschaften derzeit nach ihrem Sport zumute. Zu tief sitzt der Schock über den tragischen Tod der 3 sehr beliebten Spieler, zu groß ist die Trauer bei den nächsten Angehörigen und Freunden. Zu ihnen gehören natürlich viele ehemalige Teamkollegen und Weggefährten von Karel Rachonek, Josef Vašíček und Jan Marek. Diesem Trio haben sie in dieser Woche das letzte Geleit gegeben. Unter den Trauernden war auch der Kapitän der tschechischen Nationalmannschaft Tomáš Rolinek, der mit gebrochener Stimme bekannte: Nach Niederlagen waren wir stets gestresst und haben uns damit befasst, warum es nicht läuft bei uns. Hin und wieder haben wir dann auch befürchtet, dass man den Vertrag mit uns auflösen könnte. Aber nach dem, was jetzt geschehen ist, beginnt man alles um sich herum erst so richtig zu schätzen. Tomáš Rolinek spielt für Metalurg Magnitogorsk in der kontinentalen Eishockeyliga, kurz KHL, in deren Rahmen das Unglück passierte. Die abgestürzte Maschine hatte nämlich die komplette Mannschaft von Lokomotive Jaroslawl an Bord, die auf dem Weg zum Auswärtsspiel nach Minsk war. Rolinek glaubt daher, dass diese Tragödie in der KHL ihre Spuren hinterlassen wird. Ich denke, dass die neue Spielzeit eine traurige Saison wird. Die Niedergeschlagenheit wird besonders an den ersten Spieltagen zu spüren sein, denn das Unglück hat alle Spieler getroffen. Meiner Meinung nach wird das Eishockey in dieser Saison auch nicht das gleiche Niveau wie vor dem Unglück haben. Eine Befürchtung, die auch die Verantwortlichen des tschechischen Eishockeys für die eigene Extraliga haben. Dabei starten alle 14 Clubs wieder mit großen Erwartungen in die neue Saison. Auch und besonders die Mannschaft von Rytíři Kladno, an deren Spitze seit Sommer der überaus populäre Superstar Jaromír Jágr steht. Jágr selbst wird ab Oktober für die Philadelphia Flyers in der NHL spielen, seinen Stammverein in Kladno aber unterstützt er jetzt schon nach besten Kräften. Als neuer Mehrheitsaktionär hat er zudem klare Vorstellungen. Ich bin überzeugt davon, dass die Leute in Kladno dem Club weiter die Treue halten und nun wieder in größeren Scharen zu den Spielen kommen. Auf der anderen Seite kann ich versprechen, dass die Mannschaft in dieser Saison eine andere Rolle und ein anderes Eishockey als zuletzt spielen wird. Mit 65 Millionen Kronen, das sind knapp 2,7 Millionen Euro, steht Kladno das kleinste Budget aller Clubs in der Liga zur Verfügung. Dennoch glaubt Jágr insgeheim daran, dass auch seine Ritter eine Titelchance haben. Wenn man in die Playoffs kommt, dann liegt es an der momentanen Form. Schauen Sie nur auf das Team von Litvinov. Das kam im Frühjahr erst in letzter Minute in die Playoffs, schlug dann Pilsen und hätte um ein Haar auch Chinez eliminiert. Danach ist Chinez souverän Meister geworden. Alles ist sehr ausgeglichen. In der Liga entscheiden oft auch Glück und Zufall. In die Playoffs wollen aber auch die anderen 13 Mannschaften, sodass auch in dieser Saison, trotz ihres traurigen Beginns, wieder sehr viel Spannung zu erwarten ist. Und das war es für heute in unserem Tagesecho. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Nun aber wollen wir, wie an jedem Freitag um diese Zeit, mit Ihnen gemeinsam wieder für knapp 3 Minuten Tschechisch lernen. Und dazu besuchen wir heute auch einen Ort, bei dem es sich gut entspannen lässt. Eine Galerie. Was man beim Besuch einer Galerie in Tschechien alles wissen sollte, ist nämlich das Thema der aktuellen Lektion unseres Sprachkurses, die wie immer Markéta Kachlíková für Sie zusammengestellt hat. Mit ihrem Studio liest Martina Schneibergova.
Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Beim Besuch einer Stadt interessiert man sich oft für die Kunst, die Stadt zu bieten hat. Diese wird meistens in Museen und Galerien aufbewahrt und ausgestellt. Wenn ein Kunstliebhaber nach Prag kommt, besucht er sicher die Nationalgalerie.
Národní galerie.
Sie ist gleich in mehreren Gebäuden untergebracht. Um ihre Orientierung zu erleichtern, bieten wir die tschechischen Namen davon an. Also im Agneskloster,
Anežský klášter,
im St. Georgs Kloster auf der Prager Burg,
Klášter svatého Jiří,
im Palais Sternberg,
Sternberský palác,
Palais Schwarzenberg,
Schwarzenbergský palác,
im Palais Kinský,
Palác Kinských,
sowie in dem sogenannten Messepalast,
Veletržní palác.
Jede der Abteilungen bietet eine ständige Ausstellung,
stálá expozice,
sowie mehrere Zeitausstellungen,
výstavy.
Die Galerie kann auch als
obrazárna,
Gemäldegalerie bezeichnet werden, vorausgesetzt im Fall, dass dort Bilder,
obrazy,
ausgestellt werden. Außerdem werden Statuen,
sochy,
oder andere Kunstgegenstände,
umělecké objekty,
in Galerien und Ausstellungssälen,
výstavní síň,
gezeigt. Spricht man im Tschechischen über einen Künstler,
umělec,
dann sind damit nicht nur bildende Künstler wie Maler,
malíř,
und Bildhauer,
sochař,
gemeint, sondern auch ein Musiker,
hudebník,
Schauspieler,
herec,
oder aber etwa Schriftsteller,
spisovatel.
Die Kunst im Allgemeinen heißt
umění,
und die bildende Kunst, die eben in Galerien zu sehen ist,
výtvarné umění.
Wir werden uns manches von der bildenden Kunst auch in der nächsten Ausgabe von Tschechisch gesagt ansehen. Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Sie hörten eine weitere Lektion unseres kleinen Tschechisch-Sprachkurses. Nun aber zu unserer heutigen Sendereihe. Im Mittelalter war sie eine der größten Burgen in Böhmen. Vom ehemaligen Sitz der einst einflussreichen adeligen Familie von Duba sind heutzutage nur die Ruinen einer Burg und eines mittelalterlichen Städtchens erhalten geblieben. Zur Erkundung des Burggeländes von Stará Duba lädt sie Martina Schneiberger im folgenden Reiseland Tschechien ein.
Reiseland Tschechien.
Etwa 12 Kilometer von der mittelböhmischen Stadt Benešov entfernt erhebt sich auf einem Felsen über dem linken Ufer des Flusses Sázava die Burg Duba, die seit dem 17. Jahrhundert als Stará Duba bezeichnet wird. Die Burg wurde von einem Mitglied der adeligen Familie von Benešovic gegründet. Die Angehörigen des dortigen Familienzweigs nannten sich seitdem nach ihrem neuen Sitz Herren von Duba. Die mächtige Burgruine am Sázava-Ufer liegt zwischen den Gemeinden Slenice und Hvězdonice auf einem bewaldeten Felsen gegenüber dem Dorf Podubí. Das Burggelände und ihre Umgebung weckt die Aufmerksamkeit der Archäologen. Archäologische Forschungen wurden dort jedoch nicht durchgeführt, weil es aufgrund der Lage der Burg kaum möglich ist, denn direkt unterhalb der Burg führt nämlich eine Bahnstrecke entlang. Professor Tomáš Durdík arbeitet im Archäologischen Institut in Prag. Seinen Worten zufolge ist das Burggelände einzigartig.
Stará Duba patří k nejvýznamnějším a nejzajímavějším památkám, které máme.
Stará Duba gehört zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten in Mittelböhmen, und zwar aus einigen Gründen. Erstens war es ein besonders wichtiger Adeligensitz. Zu denen kann man hier nicht nur die Burg besichtigen, Stará Duba stellt eine der besten untergegangenen mittelalterlichen Siedlungskomplexe in Mitteleuropa dar. Man kann hier die inzwischen nicht mehr existierende Stadt Odranec mit ihrer Stadtbefestigung bewundern. Zu erkennen sind Fragmente der Siedlung unterhalb der Burg. Besichtigen kann man auch das Lager der Eroberer aus dem Jahr 1466. Damals hatte das Heer des böhmischen Königs Georg von Podjubat die Burg vernichtet. All das ist vor Ort gut erhalten geblieben.
To všechno je tam na místě velmi hezky zachováno.
Die Fragmente der mittelalterlichen Architektur können dem Experten nach einiges aus der Vergangenheit der Burg verraten.
Stará Duba je výjimečný hrad
Stará Doba ist eine besondere Burg, denn wie sie heutzutage beobachten, sind wir durch die Tatsache beeinflusst, dass es eine sozusagen geschlossene Burg ist. Die Burgruinen sind in der Vergangenheit abgestürzt und bildeten auf dem Abhang ein Monument. Die Burg hatte ursprünglich einen hohen Turm, den das Heer von Georg von Potryba niedergerissen hat. Die Burgruinen haben den Raum dieses Turms fast ausgefüllt. Heutzutage spazieren wir auf den Burgruinen auf der Ebene der ersten oder auch der zweiten Etage der Burg. An einer Stelle ist noch ein Stück des Dachs zu erkennen. Fast die ganze Burg ist eigentlich unten auf dem Abhang begraben. Es wäre möglich, sie eventuell künftig bei archäologischen Ausgrabungen wieder freizulegen. Die begrabenen Burgfragmente stellen für uns Archäologen eine Art wertvolle Informationsquelle dar. Die Burg war der Sitz einer der bedeutendsten Adelsfamilien im 13. Jahrhundert in Böhmen. Was die Burgfläche anbelangt, war sie mit den Ausmaßen einer königlichen Burg zu vergleichen.
Dem Archäologen zufolge haben sich unter den letzten Przemyslinen die von den Adeligen erbauten Burgen von den königlichen Burgen stark unterschieden. Vor allem waren sie bedeutend kleiner und architektonisch einfacher. Nur die einflussreichsten Adeligen konnten sich leisten, eine so große Burg zu errichten, meint der Experte.
Ten Hrad měl původně čtyři nádvoří. Měl palácové čtyřkřídlo.
Die Burg hatte ursprünglich vier Burghöfe. Den Kern der Burg bildete ein aus vier Flügeln bestehender Palast, der heutzutage bis in die erste Etage verschüttet ist. Vor dem Palast standen ein Turm und die St. Clemens-Kapelle. Die Burg war rund 100 Meter lang. Es handelte sich um eine außerordentlich große Burg. Wahrscheinlich befand sich schon im 13. Jahrhundert unterhalb der Burg ein befestigtes Städtchen namens Odranetz, von der einige Fragmente der Stadtmauern erhalten geblieben sind. Wenn man heute mit dem sogenannten Sazava Pacific Express fährt, kommt man an den Ruinen des westlichen Stadttors vorbei.
Wie das verschwundene Städtchen Odranec genau ausgesehen hat, weiß man nicht, sagt Professor Durdík.
Tam nebyl doposud žádný archeologický výzkum a část té plochy je krytá.
Bislang wurden dort keine archäologischen Forschungen durchgeführt. Ein Teil der mittelalterlichen Siedlung ist unter der Erde begraben. Über die frühere Stadt führt nämlich die Bahnstrecke des populären Sazava Pacific Express, der aus Prag nach Svjetla nad Sázavou fährt. Wir haben ungefähr eine Vorstellung davon, wie das mittelalterliche Städtchen ausgesehen haben könnte. Es gab dort zwei Tore, in der Mitte führte eine Gasse, die in einen Marktplatz mündete. Auf beiden Seiten, vom Sázava-Ufer und von der Seite der Burg, standen dann die einzelnen Häuser. Kurz bevor die Burg erobert wurde, gab es unten in der Stadt auch das sogenannte Herrenhaus. Zu der Zeit lebte der Burgbesitzer nicht mehr oben in der Burg, sondern unten in dem Städtchen. Wir haben keine schriftlichen Informationen darüber, dass es in der Stadt eine Kirche gegeben hat. Für eventuell künftige archäologische Forschung wäre Odranec ein ideales Gebiet. Denn wir kennen das Datum, wann die Burg zu existieren aufhörte. Ähnlich kleine Burgstädtchen sind im gesamteuropäischen Kontext ein großes Thema.
Auch wenn in Stará Doba bislang keine archäologischen Forschungen durchgeführt wurden, einige Funde wurden dort dennoch gemacht. Die Burgruine sei, so der Archäologe, leider jahrelang das Ziel von Dieben gewesen, die dort vor allem eiserne Gegenstände gestohlen hatten. Heutzutage werden die Funde Dürdig zufolge auf verschiedenen illegalen Börsen angeboten. Er macht auf einen besonderen Fund aufmerksam, der in einem historischen Führer durch Burgen und Schlösser Böhmens beschrieben wurde.
Eine so große Burg wie Stará Doba hatte im Mittelalter besondere Probleme mit der Wasserversorgung. Wir wissen, dass Stará Doba über eine Wasserleitung aus Blei verfügte, dieses aus der Erde herausriss und dann fürs Kugelgießen benutzte. Wenn es ihm an Munition mangelte, riss ihr wieder ein Bleirohr aus der Erde, um weitere Kugeln zu gießen.
Die Burgruine von Stará Doba ist zweifelsohne einen Besuch wert. Am einfachsten ist sie von der Gemeinde Zlenice zu erreichen.
Wir verlassen die alte Burgruine in Stará Doba und sind damit auch schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Wenn Sie Zeit und Lust haben, können Sie uns stets auch im Internet besuchen. Unter www.radio.cz finden Sie alle unsere Beiträge zum Nachlesen und Nachhören. Im Namen der gesamten Redaktion bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Lothar Martin. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache.